Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Liebe Leute, es ist wieder soweit. Eine weitere Woche ist vergangen. Hier ist eine neue Folge vom wunderschönen Das Hobby Podcast. Und wie könnte ein Das Hobby Podcast perfekt sein, ohne die Legende aus Frankfurt? Hier ist er, Uli Stein. Nein, hier ist er, Markus, die Legende Messer. Moin.
Was ist denn das für eine Anmod, ey? Wie komme ich zu der Ehre heute? Die ja, Legende aus Frankfurt.
Wurde du guckst so ein bisschen dröppelig, da habe ich gedacht,
ein bisschen aufmuntern.
Stimmung. Bin ja für Stimmung zuständig. Wie geht's?
Ja, yeah, alles fresh, alles gut soweit. Es wird wieder warm hier in Frankfurt zum Glück. Freue mich sehr auf die heutige Episode, weil da, wo unser Gast heute ist, ist bestimmt auch sehr, sehr warm. Aber war das eine gute Überleitung schon, Dennis?
Oder? Ich bin geschockt. Ich bin richtig positiv geschockt, wenn ich sagen muss. Ja, du hast natürlich völlig recht. Unser Gast hat sich extra Zeit genommen. Und ist aus Florida zugeschaltet, wie wir uns haben sagen lassen. Hier ist er, der wunderbar gut aussehende und überaus sympathische Kerl, Melmar. Moin.
Hallo, also bei gut aussehend und sympathisch, habe jetzt gerade geguckt, wer hinter mir sitzt, aber leider war wohl nicht gemeint. Ja.
Wir können da was anderes reinschneiden.
Ja, das könnt ihr dann machen. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Eine große Ehre. Ja.
Danke, danke.
Die Leute haben jetzt ja Dirk Nowitzki, Dennis Schröder erwartet, aber jetzt komm halt ich.
Also, die anderen Patienten können ja noch nachkommen. Ne? Ja. Du warst ja schon mal bei der Urlaubsvertretung zu Gast sozusagen, ne? Ja. Bei der wunderbaren Jay. Grüße an dieser Stelle. Ist aber jetzt auch schon eine ganze Weile her und da haben wir gedacht, der junge Herr hat doch die eine oder andere Geschichte nochmal zu berichten, hat auch aktuelle Berichte aus Übersee quasi mitgebracht. Markus, womit fangen wir an? Welches Thema?
Erstmal würde mich interessieren, wo bist du? Also wo genau treffen wir dich gerade an? Ich habe es im Vorgespräch, ich weiß nicht, ob ihr da schon drüber gequatscht habt, aber es ist kein Hintergrund hier im Zoom-Call wie bei uns, sondern das ist Real Life. Wir durften einen kleinen Ausblick aus dem Fenster nehmen. Wo genau bist du? Was macht ihr? Wie lange bleibt ihr?
Also das ist wirklich jetzt der Jahresurlaub, der hier mit der Familie stattfindet. Wir sind in der Nähe von Orlando. Das kleine Örtchen heißt Vero Beach und ist so, ja, ich würde mal sagen, nordwestlich von Florida da angesiedelt. Also so eine gute anderthalb Autostunden weg von Orlando. Da geht es jetzt auch noch für die nächsten Tage hin, aber deswegen, wir haben uns jetzt mal eine zweiwöchige Auszeit gegönnt.
Wohlverdient, wahrscheinlich, genau. Und was macht ihr in Orlando? Habt ihr da ein bisschen was vor, auch mit Parks und so, oder ist das so?
Ja, wir werden auch, drei Parks haben wir uns vorgenommen, also da werde ich nochmal meine alten Knochen in jeden Rollercoaster reinquetschen und dann mal schauen, wie ich rauskomme.
Boah, das ist aber schön, dann war es mir eine Ehre, dich kennengelernt zu haben. Ja. Wirklich schön.
Schön, dass du den Podcast heute nochmal aufnehmen.
Ja, das wird dann das berühmte letzte Gespräch
sein. Ey, stark, ey. Drei Parks, ja, Hut ab, ey. Orlando Magic, ne? Aber ja. Da ist kein persönlicher Bezug zu, bis.
Nö, außer dass ich schon lange NBA-Fan bin, ist da kein Bezug dazu da. Nee, also es hat sich einfach angeboten. Also ich glaube, wie es ja immer so ist, ich glaube, das kennt ihr ja beide auch, wenn man irgendwo unterwegs ist und so weiter. Also ich habe ja letzte Woche einen neuen Spitznamen bekommen, das Kartenmuli, weil Richtung Nationals durfte ich eine Tonne Karten mitnehmen, verteilen unter Leuten und die auch zum Grading abgeben. Und dann ging das auch die andere Richtung wieder genau zurück, dass ich da echt auch einige Karten mitgenommen habe. Das ist dann immer der kurze Moment, wenn man am Zoll schwitzt, aber ich habe eigentlich gar nicht reingeschaut, wie das jeder gute Kurier macht. Man schaut einfach nicht rein, was man da in die Hand gedrückt bekommt.
Der Transporter, schön mit Hand.
Der Transporter wäre ja noch nobler gewesen. Also der Kartenmoli, finde ich, passt da sehr gut.
Ah, Atemmuli, das finde ich schön. Da haben wir auch schon, da haben wir auch schon den Titel für die Sendung so früh. Atemmuli. Aber jetzt hast du es natürlich schon angesprochen. Wir sind natürlich jetzt ganz heiß drauf. Deine Eindrücke, National. Du hast jetzt 38 Minuten Zeit, das kurz zusammenzufassen.
Okay. Ja, also vielleicht mal zum Beginn, weil es ist ja doch immer so ein Prozess, wie kommt man dazu und warum geht man dahin? Und also ich war mal vor anderthalb Jahren auf einer Show, das war die Chicago Sports Spectacular. Und das war schon ziemlich beeindruckend, um das in Perspektive, also da war dann eine Riesenhalle und die war zu, ich würde mal sagen, 80% gefüllt mit Kartenleuten. Das war schon extrem riesig. Also das ist schon, ich meine, wenn man jetzt mal denkt, die deutschen Card-Shows, gerade die Cardvention 2 war auch schon echt ordentlich groß, habe ja auch hohe Erwartungen, was da in Frankfurt abgehen wird. Da liegt die Messlatte ja schon hoch, bin ich schon sehr gespannt. Und das war schon echt mega beeindruckend. Und bei mir ist es ja, wie man oder vielmehr bei uns, wenn man den Kanal kennt, wir sind ja auch noch so ein bisschen Autogrammjäger. Und dann war das halt so zweigeteilt, dass da noch so ein paar Leute waren, wie Jerry West und so weiter. Und dann kann man sich da brav in die Reihe stellen, zahlt einen Haufen Geld und dann spricht Jerry West ein paar warme Worte zu dir und setzt sein Otto auf das, was du immer unter die Nase hältst. Und das ist schon mal, war so zweigeteilt, dann fand ich das sehr gut. Dann habe ich mir gedacht, von Erzählungen, die ich gehört habe, auch von Kiki und Ivan, dass das schon noch mal eine Ecke größer ist und dass das so die größte Show ist und dass man da mal dort gewesen sein muss. Dann habe ich mir halt gedacht, okay, da muss man es warm machen. Dann bin ich in die Planung rein. Leider gab es einen kleinen Hiccup, weil ich hatte eigentlich alles relativ früh geplant, gebucht und gemacht. Dann hat irgendwie zwei Wochen vor der Show das Hotel gecancelt ohne eine Begründung.
Okay.
Und dann habe ich nochmal für den doppelten Preis nochmal nachbuchen können, woanders. Aber das war so der Hintergrund. Und dann wurde die Reisegruppe, wie wir es genannt haben, auch ein bisschen größer. Da hat sich auch dann spontan Kimbo Jones, Wemby One of One, uns noch angeschlossen, weil dann ging es ja dann noch hin und her mit selber abholen von den Breakern, bei denen das gezogen hat. Goldin hat ihn bedrängt und so weiter. Das muss er euch mal selber erzählen, also will ich jetzt nicht vorgreifen. Also da gab es dann viele Irrungen und Wirrungen. Der hat sich dann spontan mit angeschlossen. Und dann war die Reisegruppe da bestehend aus den beiden Push-Dich-Jungs, der Kim und dann nochmal unser Mann in L.A., der Silvio Belli, der dann von der anderen Seite reingeflogen kam. Das war so die Hauptgruppe. Also da, also was ja eh ganz super war und beeindruckend war und was dann ja so ohne Grund, das sind ja immer die besten Gründe, stolz zu sein, so völlig unbegründet. Aber es war eigentlich schon ganz cool zu sehen, wer da eigentlich aus Deutschland, Österreich damit am Start war. Das war schon echt gut. Also war auch gut zu sehen, dass da viele Leute Bock drauf hatten und dass da auch das anerkannt wurde, dass die Leute da den weiten Weg machen und dass es da auch gar keine Ressentiments gibt. Also normalerweise wird es ja immer alles immer ein bisschen belächelt, wenn du da aus Europa oder Deutschland kommst in diesen großen amerikanischen Markt. Aber das wurde echt sehr freudig und gleichberechtigt aufgenommen. Ja, und vielleicht nur so zur Grundstimmung zu sagen, das war sehr, sehr entspannt. Also die Leute.
Okay.
Also hätte ich nicht gedacht. Die wollten schon alle Geld verdienen, aber das war schon im Grunde echt mega entspannt. Also hätte ich in der Form nicht gedacht.
Okay.
Ja, inwiefern entspannt? Also jetzt, wenn es um Karten ging oder jetzt einfach auch wenn es gar nicht um Karten ging, dass es einfach auch Gespräche gab außerhalb vom Hobby oder?
So, sowohl als auch. Also ich meine, man muss mal sagen, also jetzt vielleicht zur Größe der Show, ja, also wenn du dort erstmal reinläufst, das Ding erschlägt dich. Mhm. Also ich kannte das ja schon, also ich hatte so ein bisschen Vorsprung, weil ich da auf diese anderen Kartenmesse waren in den USA. Aber du läufst natürlich erstmal rein und dann läufst du wie in Trance. Da kannst du noch so abgezockt und einen auf cool machen. Aber du läufst erstmal so einen halben Tag wie in Trance überall rum und das ist halt wie so ein Süßigkeitenladen. Du siehst halt lauter Sachen. Ja. Und also ich bin zum Beispiel gar nicht im Baseball drin, aber dann läufst du da gefühlt eine Dreiviertelstunde an Vintage Baseball vorbei. und siehst dann, wie die Leute sich da drauf stürzen und was es da nicht alles gibt, das schaust du dir auch an. Und dann musst du dich irgendwie auch so ein bisschen selbst disziplinieren, dass du dann sagst, hey, ich brauche jetzt hier nichts, weil irgendwann mal in 2 Wochen ziehst du das Ding raus, guckst es an und sagst, was hat mich geritten? Ja, aber das ist ein absoluter Wahnsinn. Also wir haben uns dann da erstmal durchtreiben lassen und haben das mal alles mitgenommen, waren dann auch ordentlich erschlagen, weil es waren ja, ich glaube, es waren 4 bis 5 Hallen, die nur vollgepresst waren mit Karten. Also und du hast auch wirklich alles gehabt. Also es war natürlich, Baseball war sehr dominierend, das muss man echt sagen. Also da war so ein, würde man sagen, so 2 Hallen waren eigentlich Baseball. Und da war auch ein riesen Bereich von Vintage. Also da hast du mal gesehen, wo das angefangen hat. Ja, auch mit Football. Also absoluter Wahnsinn, was für eine Historie dann da ist. Natürlich Basketball eine Menge. Was ich auch positiv fand, war sehr viel Memorabilia. Also du konntest dir da wirklich jedes unterschriebene Trikot, jeden unterschriebenen Schuh, Baseball, Football, alles kaufen. Und ich muss da auch sagen, was sich da geändert hat, ist, dass mittlerweile, ich sage jetzt einfach mal Soccer, ja, also so ist es halt im Hobby, so wird es bezeichnet. Soccer ist echt mehr geworden, war natürlich jetzt nicht, war nichts im Vergleich zu Baseball, aber Soccer war schon einiges da und man konnte dann auch schon einiges finden.
Okay.
Und wo ich echt positiv überrascht war, also wer mich kennt, der weiß, bin ich so der Trader, also überhaupt nicht Trader. Und da kam dann halt immer, oh, wir gehen auf die Trade Night und das ist so super und absoluter Wahnsinn. Und ich weiß, ich habe sicherlich auf Instagram gesehen, da war die Hölle los in diesen Hotels. Also jedes Hotel so um die Messe rum hat immer eine Trade Night stattgefunden und irgendwann mal war auch dann das Hotel, in dem ich war, dran. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt gucke ich mir das mal an. Und das war richtig gut. Also das kann ich echt nur empfehlen. Das hat auch wahrscheinlich jeder gemacht, weil auf der Messe, da hast du halt gemerkt, also wir hatten ja auch Leute dann dabei, die dann versucht haben, ihre Karten zu verkaufen oder dort auf der Show direkt zu traden. Ich glaube, jetzt hängt es ein bisschen, hängt es bei mir, hängt es bei euch. Ja, und die Jungs, die dort waren, oder hauptsächlich Jungs, die haben das sehr geschäftsmäßig gemacht.
Mhm.
Also genau gewusst, was du da hast. Und wenn du dich so ein bisschen ausgekannt hast, dann haben sie halt gesagt, nee, dann wollen wir doch nicht und so weiter. Während das, ich sag mal so, der höchste Grad, was man so sagen kann, was so hobbymäßig war oder auch so kollegial untereinander war, halt dann dieses Trading auf der Trade Night.
Mhm.
Und da sind die echt mit Koffern angekommen, also da hast du echt die Ohren angelegt. Also mir ist dieser einer, da waren so 2 Jungs, die sind immer im Messi-Trikot rumgelaufen, immer so in wechselnden Messi-Trikots. Also was die da für Karten drin hatten, das, also normalerweise fährst du solche Werte im Geldtransporter durch die Gegend. Und die waren dann da echt super entspannt, du konntest durchgucken, die haben sich unterhalten, die haben erklärt und auch die Trades und so weiter, da war nicht so auf Gewinnmaximierung, sondern viele Leute, also die haben das auch so oft gesagt, so I want to make you happy, und das war dann nicht so einfach so hingesagt, sondern die haben das dann auch wirklich so gemeint, haben mal gesagt, ja, wenn du jetzt hier schon so viele Stunden geflogen bist, dann komm, tue ich dir deinen Gefallen und dann komme ich dir auch ein bisschen entgegen. Und das war echt sehr, sehr entspannt, auch wenn viel los war. Aber du hast halt auch gemerkt, die Jungs sind da professionell. Also die haben auch gewusst, das hat sich ja in allen Ecken, weißt du, so ein amerikanisches Hotel kann ja auch mal so dunklere mit den ganzen Teppichen und schlecht ausgeleuchtet. Dann sind die da mit Taschenlampen gesessen, haben da ihre Lampen, ihre Sammlung ausgeleuchtet, damit du die Karten angucken konntest. Und da merkst du halt, dass da schon ein bisschen mehr Erfahrung und auch wahnsinnig viel Passion ist. Also das war echt super, super interessant zu sehen, wie so eine Trade Night auch abläuft. Ja.
Und hast du Highlights abgestaubt? Hast du irgendwas? Bist du sozusagen vorbereitet hin? Ich gucke da und danach, oder wie bist du es angegangen?
Ja, also ich, bei uns, ich sag jetzt mal bei meinem Sohn und mir entwickelt sich das ja so ein bisschen. Also man geht ja so verschüchtert rein in das Hobby und sagt halt, ja, man macht mal eine Box auf, man kauft mal hier und da eine Karte und irgendwann mal steigen ja die Werte. Und als ich da das erste Mal in Chicago war, bin ich an so einem Stand gestanden und dann war ich, ihr werdet jetzt lachen, aber da war ich komplett erschlagen, weil ich dann, da lagen 20 Jordan Rookie Karten.
Mhm.
Und ich dachte, davor und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass der hier so einfach so viele Rookie-Karten rumliegen hat. Und ich habe den gefragt, woher hast du die? Wie kriegt man das? Also das hat so ein bisschen gedauert, das zu prozessieren. Und ja, da sind da schon gewisse Beträge dann reingegangen und dann habe ich mich nicht getraut und habe gesagt, so viel Geld gibst du nicht für eine Karte aus. Ja. Und jetzt, ein paar Jahre später, so wird man versaut, ja, habe ich halt dann den guten alten Sparstrumpf angelegt und habe gesagt, okay, wenn ich dahin fahre, will ich nach einer Jordan Rookie schauen, plus die Preise sind ja im Moment auch käuferfreundlich, dass man, dass das alles ein bisschen nach unten gegangen ist. Jordan ist natürlich so etwas, was man als trotzdem einigermaßen preisstabil bezeichnen darf. Da habe ich ja gesagt, ich will da in irgendein Low-Grade-Ding reingehen. Ich habe es auch kurz im Video gezeigt, weil Cash is King dort immer. Also Dennis, du kennst es ja mit diesen ganzen Sales-Taxes in den USA und die können ja von Staat. Also das Interessante ist ja, dass in Illinois, der Bundesstaat, wo Chicago ist, da ist die Sales-Tax relativ niedrig, aber in Chicago sehr hoch. Okay. Also fast schon deutsche Mehrwertsteuerverhältnisse. Okay. Und deswegen, wenn du da mit Cash hinläufst, sind die da verhandlungsbereit. musst du dann halt echt mit einem Batzen Kohle da anlaufen und dann wird gefeilscht. Ja, auf jeden Fall. Jordan Rookie habe ich mir zugelegt, geschwitzt. Meine Frau hat mich nicht rausgeworfen, also wir sind jetzt noch im Urlaub. Also scheint ganz gut gelaufen zu sein. Nein, und dann halt noch so ein paar andere Sachen mitgenommen. Ich habe ein günstiges Bill Russell Auto gefunden.
Okay, cool.
Das war eine sehr schöne Karte. Ja, auch einer der Gründe war ja, oder was ich spannend fand, war die PSA oder generell alle Grading-Firmen, auch Beckett und tausend andere Firmen, die ich noch nie gehört habe, um ehrlich zu sein, die haben ja ein On-the-Show oder At-the-Show-Grading angeboten. Mhm. Ich wollte das ausprobieren bei PSA und habe dann vier Karten mitgenommen, weil die müssen schon einen gewissen Value haben. Also da kannst du jetzt nicht mit meine üblichen da 20 bis 50 Dollar Karten gehst du da nicht hin, sondern da habe ich dann schon ein paar wertvollere Karten mitgenommen.
Okay.
Und habe die dann an der Show graden lassen. Also wann waren wir dort? Am Freitag. Und dann war etwas Bibbern und Zittern angesagt. Wird das bis Sonntag, bis der Flieger geht, fertig. Aber dann habe ich eine Nachricht bekommen, ist fertig. Und dann konnte man direkt dann dort abholen. Und das war natürlich dann schon innerhalb von drei Tagen gegradete Karten mit in die Hand zu bekommen. War eine schöne Geschichte, ja, und das fand ich auch ganz nett. Du konntest dann auch noch Drop-Off machen, da sparst du dir ja dann auch wieder mal einen Weg und das Galama dann in diese Richtung, also das habe ich dann auch noch wahrgenommen, aber das war natürlich gut und du hast ja gesehen, da waren echt Schlangen ohne Ende. Ja, was war noch? Also was so herausgestochen hat und auch echt beeindruckend war, war diese Breakerhalle, also hier Markus, seine Kollegen aus den USA, also die haben da live an der Show nonstop gebreakt. Und das war, kannst du dir natürlich vorstellen, also da sind die Emotionen natürlich hochgegangen und jeder hat versucht, den anderen zu überbrüllen. Aber da wurden, ich weiß gar nicht, Jordan Autogramm und noch irgendwas gezogen, also was da nicht alles aufgemacht wurde. Aber das war halt auch, da sind wir wieder beim Thema Reizüberflutung. Also du läufst halt rein, dann schreit einer da, dann schreit einer da drüben und du bist ja dann immer geneigt, so immer zu gucken, oh, was ist hier los? Aber dem kannst du ja gar nichts dann so richtig folgen. Und ja, interessant war auch, die Leute waren alle echt approachable. Also ich habe auch Pac-Man zum Beispiel im Hotel kurz getroffen. Hm. Haben natürlich alle brav Fotos mit ihm gemacht, konnten auch kurz mit ihm quatschen. Also der war da... Die waren da alle echt ansprechbar und berührbar im besten Sinne.
Du hast halt ja solche wie die und dann hast du welche wie Markus, die richtig arrogante Fatzke geworden sind, ne?
Über
die
Jahre. Also ich wusste, wo du die hast.
Ja, ich habe mich bei Markus ja schon hochgedient. Also er gibt mir die Hand, hat das ein oder andere nette Wort für mich. Also
selten.
Ich kenne auch die andere Seite.
Ja, selten. Unser Fußvolk, so wie Menschen wie ich, da müssen die lange für, da müssen wir E-Mails schreiben, Postkarten.
Unfassbar,
alles. Das ist so. Richtig arroganter Fatzke geworden über die Jahre, das kann ich dir
Unfassbar,
sagen.
ja. Und die Jungs hier von Backyard Breaks, also die waren natürlich da die Branchenprimusse, das war ganz interessant. Also die wurden natürlich auch belagert da von allen, aber die haben das eigentlich auch gut gemacht. Also die haben da im Akkords T-Shirts unterschrieben, rausgegeben. Aber wie gesagt, man konnte auch mal, wenn es ein bisschen weniger los war, auch sich mit denen unterhalten und so ein bisschen hören und sagen, was die machen, war ganz gut.
Cool.
Und dann natürlich das Highlight war Wemby One of One. Wir sind dann als Geleitschutz von Kim sind wir an den Goldin-Stand gegangen und durften den Wemby auch mal in der Hand halten. Ja, das war ganz lustig. Also es war ein schönes Erlebnis, weil so ein Pull gibt es natürlich nicht alle Tage. Und ich weiß gar nicht, ob ihr den Kim kennt, aber der ist ein netter Kerl und der ist auch ein sehr, sehr fairer Trader und Händler im Hobby. Und dem hat man es natürlich gegönnt und das dann mal so zu sehen, wie da auch die Freunde von Goldin sich über diese Karte gefreut haben, war gut zu sehen. Aber war natürlich Hochsicherheitstrakt. Also kam immer der Security-Mann, der so 2,10 Meter groß war und 1,50 Meter breit. Der hatte nur den Schlüssel und der hat das dann auch rausgeholt. Und der Kim hat sogar dann noch Ken Goldin persönlich getroffen. Da war ich leider nicht mit dabei, da war ich dann irgendwo verschluckt mal. Aber das kann auch passieren.
Aber hat er die dort zum Verkauf angeboten quasi? Oder hat er die bei Golden oder ist er, hat er die einfach nur mitgebracht? Das habe ich nicht mitbekommen.
Nee, also ja, also du, ihr müsst ihn selber einladen. Also der Deal ist jetzt, dass von Goldin abgeholt wurde, die Karte wurde gegradet. Also die wurde direkt von dem Breaker in den USA, bei dem er sich die Boxen aus der die Karte rauskam, abgeholt von Goldin, die haben sie gegradet und die geht jetzt Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche in die Auktion bei Goldin rein.
Krass. Okay.
Und da werden wir alle es brav verfolgen, die Däumchen drücken und mal schauen, ob jemand ganz tief in die Tasche greift. Also ihr kennt vielleicht die Karte, da steht der First Ever hat Wemby höchstens aufgeschrieben.
Ja.
Diskussionen gehen auseinander. Also ich meine, die Karte ist natürlich der absolute Hammer. Ja. Und mich freut es ja, dass das jemand aus der deutschen Community war. Da will ich jetzt gar nicht in die Diskussion Sticker, Autogramm oder da kommt noch was oder sonst wie. Oder
Ja.
wurde ja auch dann, also es ist gut. Du hast ja da tagelang, kannst ja diskutieren. Sollst du es gleich verkaufen, jetzt im Hype? Oder sollst du warten, wenn der mal All-Star wird oder NBA-Champion oder gar MVP oder der nur ansatzweise so eine Karriere wie jetzt LeBron hinlegt, dann wahrscheinlich der Betrag, den das Ding jetzt die nächsten Wochen erwirtschaftet, wahrscheinlich ein Witz gegenüber dem, was dann da hätte kommen sollen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Wemby so ein bisschen anschaue, ja, der kommt schon auf sehr dünnen Beinchen daher. Und da mag man sich gar nicht vorstellen, wenn dem armen Kerl da irgendwas passiert, weil da hat er natürlich jetzt schon ein paar andere Kaliber, mit denen er sich unterm Korb rumschieben kann.
Ja, also wenn der vor seinem Joel Embiid steht, dann ist erstmal Ruhe im Karton, glaube ich, bei Wemby. Da bin ich echt mal gespannt, wie das so abgeht.
Ja, man wird sehen, ja. Also ich hoffe, er legt eine tolle Karriere hin. Aber wie gesagt, ja, also ich sag nur Greg Oden, die Älteren unter uns werden sich erinnern.
Also, okay, aber das, da hast du aber jetzt eine ganz, ganz traurige Geschichte ausgepackt, ey. Also, aber klar, das war doll. Das war doll.
Ja, der wurde vor Durant gedraftet, also das heißt ja vom Potenzial schon einiges und hatte ja nur mit Verletzungen zu kämpfen.
Ja. Gut. Also, mein Lieblingsbeispiel ist immer Sam Bowie. Vor Michael Jordan
Das ist
sogar.
noch, ja, da hat Portland eine lange Historie von Draft-Busts.
Ja, da sind die stark, ey. So.
Ich habe noch eine Frage zu den Preisen. Du hast es vorhin kurz mal angedeutet. Wie ist es denn grundsätzlich so von den Preisen im Vergleich zu dem, was man so, abgesehen davon, dass du natürlich wahrscheinlich dort drüben ganz andere Karten findest, ein paar hast du ja schon mal angesprochen. Aber so im Preisvergleich kann man das sagen, es lohnt sich dahin zu gehen, da gibt es ganz coole Schnäppchen oder also ja, geile Karten, aber preislich kein großer Unterschied zu dem.
Ja, es kommt drauf an, wo du oder was du suchst. Ja, also der Geheimtipp, was natürlich auch ein bisschen anstrengend ist, ist ja diese, da gibt es ja so Dollar, 5 Dollar, 10 Dollar, so Kartons. Und dann kannst du ja, also die Profis, das ist ja wirklich so, du musst da schon morgens reingehen und dann musst du dein Campingstühlchen dabei haben und dann musst du dich davor setzen. Und dann musst du dich breit machen, damit du wühlen kannst. Weil da kommen dann schon die amerikanische Konkurrenz, die das dann da machen, und die kommen dann da, Markus, in einer anderen Gewichtsklasse als du da an, ja. Und die machen sich dann ein bisschen breiter. Und deswegen, aber das lohnt sich schon. Also da kannst du richtige Schnäppchen raussuchen. Also das werden ja auch andere sagen, das lohnt sich schon. Es ist halt immer die Frage, wie viel Zeit und willst du da suchen. Also du kannst da schon mal, sagen wir so, 20, 30 Kartons durchgehen, da ist gar nichts drin. Also da hast du halt die Basekartenmasse, aber du kannst schon mal da was Gutes rausfischen. Irgendwelche Autogramme im 5 bis 10 Dollar Bucket, die dir dann gefallen, oder Spieler, die du sammelst oder die halt ein bisschen Mehrwert sein können, da kannst du richtige Schnäppchen machen. Ich glaube, die Show an sich, jetzt wenn du in so Karten in einem höheren Preissegment gehst und so Chase-Karten, die halt suchst, ich glaube, das sind Messepreise, dass die schon, dass du da im Schnitt wahrscheinlich schon 10% mehr zahlst, als du, wenn du eine lange eBay-Recherche machst. Aber ich glaube, das ist halt so ein Punkt, ich sag, da nehme ich es mal mit, weil das ist halt was anderes wie, ich habe es auf eBay geschossen versus ich stand da eine Stunde am Strand und habe da mit dem Typen rumgefeilscht und habe von der leidenden Oma erzählt und so weiter. Und er hat vom College Fonds seiner Kinder erzählt. Das ist natürlich dann ein bisschen was anderes. Also ich glaube, generell, weißt du, wenn du eine Karte willst, dann willst du sie. Und dann musst du halt damit klarkommen. Und ich habe jetzt nicht vor, also der Jordan, den werde ich an meinem Herzen tragen und jeden Abend in den Schlaf fliegen. Der wird mich nicht verlassen. Also deswegen, ja, die Preise mal so, mal so. Also ich glaube, wenn du wirklich hingehst und sagst, hey, ich will richtig gute Deals schießen, ich will gute Karten bekommen für einen richtig geilen Preis, dann gehst du auf eine Trade halt. Und dann natürlich, klar, kennt ihr auch, wenn wir mal immer auf Messen waren, also die Leute wollen ihr Zeugs nicht mit nach Hause schleppen. Also Sonntag war mega entspannt. Also es war, also ich habe mir sagen lassen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag richtig voll, Samstag ging so. Und Sonntag war relativ entspannt.
Okay.
Da waren auch schon ein paar Stände zu. Aber da hast du schon gesehen, also Samstagabend haben sie schon den Rotstift angesetzt, vor allem bei Boxen. Also Boxen waren echt absoluter Hammer.
Okay.
Also ich nenne jetzt keine Preise, Markus. Ich will dem Breaker jetzt hier nicht das Geschäft versauen, weil dann die Leute immer rumlaufen und sagen, ich will auch diesen Preis haben. Also bei den Boxen, da waren schon manchmal crazy, crazy Preise. Also das war nur ein Drittel von dem, was bei uns in Deutschland war.
Okay, ja, klar.
Da haben die dann schon ein paar Sachen rausgehauen. Also da waren ja auch die Großen, also Dave and Adams, US, also die europäischen Kollegen waren auch da. Aber US hatte natürlich mega Stand. Und da waren alle da. Steel City oder Steel City Collectibles heißen sie ja. Auch ein Riesenstand. Also boxenmäßig, da konntest du schon ein paar gute Deals schießen. Da haben auch hier die crazy Leute, also ich habe immer zum Spaß gesagt, hier unser Freund Kim, der hat ja immer gesagt, ich bin auf einer Messe, ich muss Boxen aufmachen. Also der hat selbst, das war so lustig, wir saßen im Uber und sind nach Downtown Chicago gefahren, weil klar, Touri Nummer 1 war ja, man muss eine Deep Dish Pizza essen. Und in dem Uber, glaube ich, hat er zwei Boxen aufgemacht. Er hat gesagt, das kann nicht wahr sein. Und da wurde der Begriff der Wegbox geprägt. Also das, was ihr beide Partyhengste natürlich kennt, das Wegbier, das könnt ihr nachher rausbieben, dann bleibt es jugendfreundlich. Das kennt ihr, aber er hat es zur Wegbox umfunktioniert.
Das finde ich gut. Das finde ich eine gute Idee. Also Kartenmuli und Wegbox, haben schon wieder zwei Sachen
gelernt. Die Wegbox wurde gerne gesehen. Also da wurde immer mal wieder eine aufgemacht auf dem Weg.
Ich finde, Markus, das wäre auch was für eure Show, dass ihr dann zum Rausgehen jedem einfach
so eine Box noch in die Hand. Ja, to go. Einmal to go irgendwie.
Ist doch nett.
So. Ja. Schreibe ich, habe ich ja schon notiert.
Ja, habe ich schon bestellt gerade.
Die Wegbox.
Ja, das ist ein Sinn.
Musst dir ein Taxi mieten, kannst durch Frankfurt fahren und
ja, das ist doch eine gute Idee. Kann man mal so eine Kooperation machen mit Moja oder so, mit diesen. Ja, sehr gut. Guck mal, wieder eine Geschäftsidee, Markus.
Sehr gut, sehr gut. Warst du da auch mal bei Fanatics und so? Hat man da ein bisschen was irgendwie lauschen können oder gab es grundsätzlich irgendwie so ein bisschen Rahmenprogramm rund um Tische, Händler und so?
Ja, ein bisschen. Also ein bisschen hat man mitgenommen. Wir waren auch auf so einem Dinner, wo so ein paar Leute aus der Industrie dabei waren und dann hat man sich mit denen unterhalten, aber die haben sich alle sehr professionell gegeben. Mhm. Also das war, ja, ich glaube, dass die, weil das war ja auch der Zeitpunkt, wo sie gerade angefangen haben, sich gegenseitig
zu verklagen.
Mit allem zu verklagen. Und ich glaube, da wollten die sich nicht aus der Reserve locken lassen. Ja klar, also ich meine, Tops, / Fanatics, also denen hat man jetzt die Zukunftssorgen nicht so deutlich angemerkt wie in der anderen Richtung. Mhm. Da hat man schon deutlich mehr gemerkt, dass die näher an ihre Kunden rangerückt sind und da auch dann mehr in den Austausch gegangen sind, weil ich glaube, für Panini wird das mit der Kundschaft dann, glaube ich, schon nochmal wichtiger werden und sich zu einem cleveren Weg zu finden, wie sie das dann da alles hinkommen werden. Ja, mhm. Und Fanatics, klar, die planen, glaube ich, schon kräftig dann raus, aber da gab es jetzt keine News oder wir machen dies oder wir machen das, sondern die haben sich da ganz wohl gefühlt und ich glaube, die haben gesagt, da wird noch eine Menge kommen, wovon wir ausgehen können. Ich meine, das habt ihr ja mitbekommen, diese Rookie-Patches von dem ersten Spiel bei den Baseballspielern, also das finde ich echt eine super Neuerung, also das ist richtig, richtig cool. Da kann ich mir vorstellen, wenn es in die Richtung weitergeht, könnte das dann schon spannend werden. Aber für mich, ganz ehrlich, ist erstmal wichtig. Ich glaube, es ist immer gut, dass es nicht ein Monopol gibt, weil in einem Monopol verliert irgendwann mal der Endkunde und kann ja ganz gut aber meistens wird es nicht gut werden. Das ist eine schwierige Frage und deswegen würde ich mir da schon wünschen, dass Panini weiterhin noch eine ganz gute Rolle spielt und da so ein bisschen einen Ausgleich spielt und das nicht alles immer nur in eine Richtung schwappt, weil dann wird es dann irgendwann mal auch ein bisschen langweilig.
Ja.
Ja, man will ja auch dann fehlerhafte Karten aus Panini-Boxen haben, wenn man sie aus Tops-Boxen zieht. Muss ja schon Gleichgewicht haben.
Dann Seitenhieb gegen beide, schön.
Ja, genau, dann kann man über beide jagen, nicht immer nur über einen.
Ja, sehr gut.
Darf ich mal eine Frage an euch?
Ja.
Also ihr seid ja so die Platzhirsche und die Ersten, die so Thema Hobby-Podcast gemacht haben. Jetzt kommt ja immer mehr. Und jetzt würde mich das mal interessieren. Also ich meine, als Mikro-Content-Creator, die wir sind, da ist man natürlich mit dem Umgang gewöhnt, dass es da viele gibt, die da im selben Teich fischen. Und wir sehen es eigentlich relativ locker. Also wir reden mit jedem, wir haben da gar keine Ressentiments und so weiter. Aber ich kenne das ja so ein bisschen, die speziell auf Wokt. Da tummeln sich jetzt ja auch schon viele. Whatnot, hört man ja schon ganz nah dran, dann dazu kommen. Da wird schon sich so ein bisschen gedrängelt. Wie ist es denn bei euch im Podcast-Business? Sagt man dann, wenn man das Wetten, das Podcast ist, sagt man, komm, ein paar andere dürfen auch noch.
Markus, willst du erst, oder?
Also ich, ehrlich gesagt, spüre ich das gar nicht, muss ich sagen. Ja, also ich,
Arroganz, pure Arroganz bei Markus.
Also ich spüre nicht, dass da, also vielleicht kenne ich auch nicht so viel. Ich weiß, dass der gute Daniel, der auch schon 30 Mal in unserem Podcast war, und Yannick, glaube ich, den Podcast kenne ich noch, einen anderen kenne ich nicht. Es liegt an mir wahrscheinlich, weil ich auch sehr, sehr wenig Zeit in den letzten Wochen hatte, da irgendwie noch mehr mich mit zu beschäftigen. Und ich glaube, die machen das ganz gut, aber grundsätzlich spüre ich da jetzt irgendwie das ist unsere Zielgruppe, das ist deren Zielgruppe, gar nicht. Also im Gegenteil, ich glaube, es ist ja nett. Ich glaube, die kümmern sich auch ein bisschen auch um themenspezifische Investments teilweise so, wo wir ja absolut keinen Schimmer haben, deswegen Daniel auch hier 5-mal eingeladen haben. Und deswegen finde ich das also cool, dass es das gibt. Aber wie gesagt, ich spüre da gar kein Konkurrenz oder wenn man das so senden kann, möchte.
Also, ja, und also ich denke, der große Unterschied vor allem zu Vogt ist, dass da alle was zu verkaufen haben und wir haben nichts zu verkaufen.
Ja, genau.
Also wir wollen die Leute unterhalten, wir wollen die Leute vorstellen. Und ich glaube auch zum Beispiel im Gegensatz zu Daniels Podcast, die gehen halt sehr in die Tiefe und wir wollen halt mehr die Leute im Hobby auch mal vorstellen oder Stories wie deine jetzt bei der National und so. Und also ich habe da überhaupt kein Problem. Ich habe mal geguckt, bei Spotify ist noch Platz für mehr Podcasts. Die haben noch ein bisschen Serverspace.
Okay, also, okay.
Da geht noch mehr. Also wenn du mit deinem Sohn immer loslegen willst, ich denke, es ist eine gute Zeit.
Ah, das ist immer, ja, du, mein Sohn, also ich, den kann man gerade noch zu so ein paar Videos mit überreden. Der ist jetzt gerade 14 geworden. Und ansonsten ist er auch immer kamerascheu. Also ich habe ihm jetzt auch angeboten, hier mit teilzuhaben, aber da hat er gesagt, nee, das erspart er sich. Da schickt er lieber seinen Alten vor.
Aber was habt ihr noch so vor? Habt ihr so ein paar Pläne? Ich meine, für die, die noch ein bisschen mehr davon erfahren wollen, ich glaube, im Podcast mit Jay hast du ja auch so ein bisschen schon was erzählt darüber, die gerne noch mal reinhören. Aber was habt ihr da irgendwie noch vor? Oder lasst ihr einfach so auf euch zukommen, was da so passiert?
Ja, also wir sehen das ja als reines Hobby. Also ich glaube, also der Hintergrund vielleicht noch mal kurz die Story des Kanals. Also wir haben ja auf YouTube angefangen und das war mehr so eine erzieherische Maßnahme während Corona, als ich gesagt habe, hey, jetzt wir hängen nicht nur davor und gucken uns YouTube an, sondern lass uns lieber aktiv sein und auch was machen. Und dann sind wir so ein bisschen reingeschlittert, ja. Dann haben wir natürlich angefangen mit Fortnite-Content. Also mein Sohn war dann irgendwann mal richtig gut, ich maximal schlecht. Und irgendwann mal ist dann die Schere so auseinandergegangen, dass der Familienfrieden bedroht war, weil ich mich als Oldschool-Shooter-Freund geweigert habe zu bauen, weil ich gesagt habe, das hat in dem Shooter nichts zu suchen. Und dann haben wir halt noch so ein bisschen FIFA-Content gemacht und im Moment, wir machen halt so alles querbeet, ja. Also wir sind mal auf einer Sneaker-Messe, gucken uns Sneaker an. Wir sind im Stadion, wir sind irgendwo unterwegs. Wir waren auch schon hier im Basketball, waren wir schon drin. Also wir machen halt alles querbeet, worauf wir Lust haben. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, weil die besten Videos, die wir auf dem Kanal haben, sind eigentlich immer von der German Comic Con. Also hier Schauspieler, Stranger Things und so weiter, das Ganze machen. Und die können absolut nichts mit Karten anfangen. Oder die Leute, die sich noch aus dem Gaming rüber gerettet haben, können halt mit den Karten nichts anfangen. Wir laden auch jeden Tag Shorts hoch. Also Pokémon bunt gemischt mit Sport. Also wir machen im Prinzip alles falsch, aber wir fokussieren uns darauf, worauf wir Bock haben. Und darum geht's. Und ich meine, was lustig ist, also eigentlich, so wie ich mir das vor ein paar Jahren angeguckt habe, ist das ja immer so eine sehr einseitige Kommunikation gewesen. Mhm. Und im Hobby muss man echt sagen, das hat ja viel auch mit Menschen und Leuten zu tun. Und ich habe da, und wir haben da echt viele Leute jetzt kennengelernt, ja, auch wie jetzt den Markus, der da echt auch ein super interessantes Konzept dabei sich hat, um mal ein bisschen Werbung auch für ihn hier zu machen. Und da sieht man viele Formate, viele verschiedene Leute, wie die da an die Sache rangehen. Und das finde ich eigentlich auch interessant. Und deswegen sage ich ja jetzt, deswegen freut es mich ja, dass ihr das auch so seht. Ich glaube, da hat alles seine Daseinsberechtigung und wenn manchmal da ein bisschen die Ellenbogen ausgefahren würden, wobei das ist alles noch im humanen Bereich, ist es eigentlich echt interessant, sich da mit den verschiedenen Leuten auseinanderzusetzen und wie die da an dieselbe Geschichte dann rangehen. Ja. Und insofern ist da aus einer sehr einseitigen Kommunikation, wenn du so ein Video machst, das ist ja anders als ein Podcast oder so ein Gespräch, wie wir jetzt führen, da kriegst du relativ wenig Feedback zurück oder halt nur super cool oder ihr seid die letzten Horste, dazwischen gibt's nichts, ist das echt sehr interaktiv und auch eine Community geworden und deswegen fühlen wir uns richtig wohl bei der Geschichte und cool. Ich sag ja, die Card-Shows sind halt dann immer so das Icing on the Cake, leider kann man nicht immer alle mitnehmen, weil ich bin beruflich ziemlich viel unterwegs, wenn ich dann noch jedes Wochenende auf einer Card-Show abhänge, dann irgendwann mal funktioniert der Schlüssel nicht mehr zu Hause. Also muss da manchmal auch ein bisschen in die Ehepflege hinein investieren.
Habt ihr was aufgenommen auf der National auch? Oder habt ihr da
getan? Ja. Auf der National, Markus, das hast du ja als großer Verfolger des Kanals sicherlich schon verfolgt.
Ich wollte gerade sagen, Markus, was ist denn los?
Nur darauf hinweisen.
Nein, das ist sehr nett. Nein, ich mache nur Spaß. Also drei Teile sind live gegangen. Also jeder Tag hat was bekommen. Man sieht Dennis Rodman, also ganz lustige Anekdote. Ich glaube, wir müssen ja irgendwann mal zum Ende kommen. Also Dennis Rodman ist ja ein Held unserer aller Jugend. Markus, du bist noch zu jung dafür. Vielleicht kennst du ja die Geschichten.
Doch.
Der hatte ja so ein paar schwierige Jahre, so mit Nordkorea und so weiter, wo es ihm nicht so gut ging. Und als ich ihn letztes Jahr jetzt hier bei NBA 75 und diesen ganzen Celebrations gesehen habe, wo er ja auch in dieses Diamond Team gewählt wurde, da ging es ihm ja wieder so ein bisschen besser, da sah er auch so stabiler aus. Und jetzt da auf den Nationals ist er angekommen, also ich würde mal sagen, übernächtigt und noch so ein bisschen gerammt vom Partybus in der Nacht davor, plus das ein oder andere Konterbier und Kontermittelchen hat man ihm schon deutlich angemerkt. Also da war dann ein Fotoshooting, das war ganz lustig, weil da war auch hier die ganze B-Brother-Crew auch anwesend. Und dann hat er das nicht geschafft, da eine halbe Stunde stehen zu bleiben. Also dann musste man ihm so einen Tisch hinstehen, dass er sich dann da abstützen konnte. Und dann, als ich mit meinem Autogramm an der Reihe war, habe ich ihm dann viermal gesagt, bitte NBA 75 draufschreiben. Und er hat statt 75, hat er 25 draufgeschrieben. Ja. Obwohl da auch die ganze Entourage das dann da eingeflüstert hat. Aber jetzt ist es mein One-of-One Rodman-Jersey. Also das sieht man dann da. Und man sieht auch in dem Video, Markus, für dich vielleicht auch ganz interessant, man sieht die neue Frau Rodman. Und die lebt nach dem Motto, wo Geld ist, kann auch Liebe sein.
Okay, sehr gut. Oh Gott, ey. Dann das Video verlinken wir hier noch in den Shownotes natürlich, dass man sich das nochmal angucken kann, liebe Leute. Schaut euch den Kanal an. Auch bei Instagram hast du viele schöne Bildchen, muss ich mal sagen, immer mal wieder. Und du hast ja auch schon ein paar Follower, ne? Das muss man auch mal sagen. Oder ihr, Entschuldigung bitte. Also.
Ja, ja, man darf meinen Sohn nicht vergessen, ja. Also ist ja der Hauptteil des Kanals.
Ja. Ja, der wollte ja nicht kommen. So, dann deswegen, da habe ich ihn ganz schnell vergessen.
Ja, der ist nicht so fame-geil wie sein Vater.
Du machst das nur für Fame alles, ne?
Ja, genau. Nur für Likes, nur für Klicks und Likes.
Ja, ist wichtig. Diese ganze echte Welt da draußen. Das zählt. So, Leute.
Aber Jungs, jetzt hätte ich zum Abschluss noch eine Frage, bevor er mich rauswerft. Warum wart ihr nicht auf den Nationals? Was gibt es da für eine Ausrede?
Investigativer Journalismus. Ich habe eine sehr gute Ausrede. Markus, möchtest du erst deine Ausrede sagen?
Nein, fang du erst an.
Ich bin ja aus Versehen Produzent und wir produzieren gerade die neue Staffel Seven vs. Wild, ein YouTube-Format, was jetzt auch bei Amazon läuft, bei Amazon Freebie. Und da sind tatsächlich heute die Teilnehmer abgeflogen und die letzten Wochen waren kein Spaß. Und da hätte ich keinen Tag weg sein dürfen. Das spricht für mich.
Ja, Dennis, also da muss ich jetzt, ich habe mir jetzt schon bissige Kommentare überlegt, aber ich schluck sie jetzt einfach runter und nicke huldvoll und sage, okay, das ist eine sehr gute Ausrede.
Ja. Markus, ich habe hier sonst auch noch ein Buch von Jesus, ne? Also du kannst gar nichts sagen. Also. Du musst mal vorsichtig sein. So, Markus, jetzt du.
Nee. Also ehrfurchtsvoll neige ich das Haupt, das ist eine super Ausrede.
Ja, mein Grund war so ein bisschen oder hat ein bisschen damit zu tun, zum einen unser neuem Nachwuchs, der hier bei uns seit wenigen Wochen eingezogen ist. Der ist jetzt nicht geplant gewesen, aber dass unser anderer Mitbewohner, der von uns gegangen ist, war auch nicht geplant und dementsprechend hat es schon auch mit damit zu tun. Und natürlich sind wir mit Hochdruck dran, in 3 Wochen eine deutsche National zu machen. Die braucht sehr, sehr viel Zeit und nebenbei habe ich ja auch noch einen Job und mit Max zusammen da viel, viel noch zu tun und haben auch schon viel gemacht. Also das ist meine Ausrede, dass ich nicht auf der National war. Aber ich war sehr, sehr neidisch auf viele, viele, die dort waren und habe es jedes Jahr immer wieder vor und nehme es mir vor, nächstes Jahr unbedingt wieder hinzufahren. Oder was ist wieder? Aber mal hinzufahren. Ich war selber auch noch nicht dort. Also ja, das ist meine Ausrede.
Ja, dann nächstes Jahr in schönen Cleveland. Da wollten wir alle schon mal hin.
Ist das fix?
Ja.
Das ist fix. Ja. Das ist fix. Also ich glaube, es ist Cleveland. Dann wieder Chicago. In dem Moment ist, glaube ich, das habe ich gesehen, ist so ein, also wie bei den Olympischen Spielen, pitchen jetzt gerade Atlanta und nochmal Atlantic City.
Okay.
Wobei ich mir habe sagen lassen, Atlantic City mag keiner so richtig als Veranstaltungsort. Und aber Cleveland waren alle ganz positiv.
Also Da möchte ich bei Cleveland möchte ich hier natürlich noch mal wieder meinen wöchentlichen Doku-Tipp abgeben. Und zwar gerade auf Netflix. Da gibt es ja so eine Serie, die heißt Untold. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt. Da ist die neueste Folge Johnny Football über Johnny Manziel, der bei Cleveland ja mal gespielt hatte. Sehr interessante Geschichte, hatte ich so am Rande auf dem Zettel. Aber gute Doku kann ich sehr empfehlen.
Okay. Notiert. Ist notiert.
Ja. Sehr gut, sehr gut.
Eine Frage habe ich noch. Zum Abschluss. Wir haben ganz am Anfang, ich glaube, im Vorgespräch darüber gesprochen. Melmar. Wie kommt Melmar zustande, die Geschichte hinter deinem, euren Nickname?
Ja, ganz einfach. Also setzt sich aus unseren Vornamen zusammen. Also Melvin, mein Sohn, Mel, Spitzname. Und Ma, Matthias. Dann haben wir das einfach so kreativ, wie wir sind, haben wir das einfach so dann zusammengesetzt. Haben auch ein paar Agenturen hier pitchen lassen.
Ja, ja, ne? Und alle. Jung von Matt, alle waren da.
Noch witziger ist das Logo, das ist noch kreativer entstanden. Also wir sind ja auch stolze Haustierbesitzer, wir haben eine Katze, die Tiger heißt. Und dann habe ich irgendwann mal einer netten Fiverr-Designerin gesagt, komm, mach mal hier was draus und so weiter. Und dann hat sie fälschlicherweise aus unserer Katze dann wirklich einen Tiger gemacht, weil ich gesagt habe, sie heißt Tiger. Kleine Lost-in-Translation-Geschichte und dann habe ich irgendwann mal gesagt, komm, sieht gut aus, wir nehmen den Tiger, passt dann so und jetzt ist das natürlich jetzt die Brand, die wir zur Welt rumführen wollen.
Eine gute Fiverr-Story, die passt in viele andere Fiverr-Stories, glaube ich, auch rein.
Ja, da gibt es viele Fiverr-Stories. Das ist halt immer, wenn man es sich selber machen kann und billig will, dann muss man sich manchmal ein bisschen durch die Untiefen kämpfen.
Ja. Ich glaube ja, für Fiverr oder für einige der Fiverr-Anbieter, da wird es jetzt wirklich eng mit KI bald übrigens. Also ich glaube, die eine oder andere Kategorie können sie da bald einstellen, ey.
Ja.
Ja, aber du, man muss sagen, eigentlich ist es ja auch immer ganz okay. Also wenn du so denkst, was du da sonst für so Sachen bezahlen kannst, kriegst du da echt viele Dinge und das wird ja auch immer ausgebaut. Also es war jetzt ein bisschen ungerecht, das so zu belächeln, aber das war halt einfach lustig. Also deswegen...
Gut.
Wird Zeit für ein Rebrand irgendwann mal. Müssen wir mal schauen.
Also, liebe Fiverr-Designer, ihr seid hiermit aufgerufen, da mal wieder was einzureichen.
Ja, sechsstelliger Etat ruft. Ja. Wie so oft.
Genau, da wird gepitcht, sofort 5-Jahres-Etat und alles. Oh, sauber, sehr gut. Markus, ey. Jetzt hast du gehört, National, das ist jetzt die Messlatte für eure German Card Show.
Ja. Ich sagen. Also, ist, glaube ich, eine ganz andere Welt. Ich meine, ich war noch nie auf einer amerikanischen Show, aber wenn du sagst, 6 Hallen waren es, glaube ich, voll mit Karten, ist schon, glaube ich, echt krass beeindruckend. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn man da erstmal einen halben Tag in Trance irgendwie einfach mal durchläuft. Ich meine, mir ging es dann auch schon so hier auf den ersten Shows. Und dann will ich nicht wissen, wie es da einem geht, der da drüben ist. Und da vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast.
Ja, gerne, gerne. Aber nur noch mal ein bisschen Kontext zu setzen. Also die deutschen Card-Shows stehen da bei mir persönlich eigentlich auf der gleichen Stufe, weil es sind halt am Ende einfach nur noch mehr Karten und noch mehr Karten. Und irgendwann mal, das ist ja so, Steve Jobs hat es auch gesagt, irgendwann mal kann man die Leute auch mit zu viel Auswahl verwirren. Und das sieht man da auch. Also und deswegen ist es ja auch dann immer ganz gut. Und ich meine, die deutschen Cardshows sind ja nicht nur, dass du da hingehst, um die Karten anzugucken und dann wortlos wieder ins Auto zu steigen und wegzufahren, sondern man trifft ja auch dann den Markus und wenn man nett ist, kriegt man die Hand geschüttelt und einen Schulterklopfer und dann ist das ja auch ein Highlight, das man gerne mitnimmt.
Ja, also ob der jetzt, aber der Markus kann auch noch eine halbe Stunde nicht mehr stehen, ne? Das ist jetzt auch langsam der Fall. Oh, so ein Tisch.
Ja,
sehr gut, ey. Herrlich. Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, dass du dir da in Übersee die Zeit genommen hast.
Hab sehr gerne,
eine schöne Zeit mit der Family. Nicht
die Zeit noch, ja, wollte gerade sagen.
Vor allen Dingen Grüße an den Sohnemann.
Werde ich ausrichten. Vielen
Schlau,
Dank,
dass er nicht
vielen
gekommen
Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gut. Ey, zweimaliger Gast jetzt. Kommst du jetzt schon fast in der Hall of Fame, ey. Sauber.
Ja. Eins unter Lou Richter.
So ist es, ey. Vielen, vielen Dank.
Danke, mein Mann.
Schönen Tag noch.
Macht's gut.
Ciao. Danke. Ciao.